Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iswas, dem Podcast der Agrarkoordination. Schön, dass ihr wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Wir sind eine gemeinnützige Organisation und setzen uns für ein global gerechtes und nachhaltiges Ernährungssystem ein. In diesem Podcast schauen wir genau hin, woher kommt unser Essen, wer produziert es und unter welchen Bedingungen. Ich bin Mireille und heute nehmen wir euch mit aufs Land, dorthin, wo Politik, Umweltschutz und Landwirtschaft aufeinandertreffen. Denn vom 19. bis 22. Juni fand bereits zum 5. Mal die Dialogaktion Hof mit Zukunft statt, organisiert vom Wir haben es satt Bündnis. 68 Aktivistinnen haben auf 28 landwirtschaftlichen Betrieben in ganz Deutschland mit angepackt, diskutiert und zugehört. Das Ziel? Dialog statt Konfrontation. Ein Austausch auf Augenhöhe zwischen engagierten Menschen aus der Klima-, Umwelt- und Tierschutzbewegung und denjenigen, die unsere Lebensmittel jeden Tag produzieren. In dieser Folge spreche ich mit Lisa Hartmann und Imke Schebstra, zwei Aktivistinnen, die mitgemacht haben, sowie mit Manuel Borchert, einem Landwirt aus Niedersachsen. Was passiert, wenn junge Aktivistinnen plötzlich mit auf dem Acker stehen? Wie reagieren Landwirtinnen auf ihre Perspektiven und umgekehrt? Und was nehmen beide Seiten aus diesem Dialog mit? Ja, herzlich willkommen, Lisa, Imke und Manuel. Ich freue mich sehr, dass ihr zu Gast seid bei Iswas. Wir sprechen heute über eure Erlebnisse bei Hof mit Zukunft. Ihr drei wart in unterschiedlichen Rollen bei der Aktion dabei. Und als erstes interessiert mich natürlich, was war denn eure Motivation, bei Hof mit Zukunft teilzunehmen? Lisa, magst du einmal anfangen zu erzählen?
Ja, ich war neugierig und wollte erfahren, wie der Alltag von Landwirtinnen aussieht und was sie beschäftigt. Und mich hat auch besonders interessiert, ob und welche Auswirkungen durch den Klimawandel bereits zu spüren sind und welche Strategien und Zukunftsperspektiven Landwirte dort sehen.
Ja, danke. Imke, wie war das bei dir?
Ja, bei mir war das recht ähnlich. Ich hatte vor allen Dingen auch große Lust, den Alltag von Landwirtinnen besser kennenzulernen und auch in den direkten Austausch zu gehen und direkt praktisch vor Ort zu sehen, wie die Perspektiven sind.
Und Manuel, du bist ja sozusagen derjenige gewesen, der auch eingeladen hat, nämlich auf deinen Hof oder auf euren Hof. Erzähl du doch auch gern nochmal, was war denn deine Motivation, bei dieser Aktion teilzunehmen?
Ja, gerne. Also wir haben im letzten Jahr tatsächlich durch Zufall eine Demo gefunden in Berlin von Wir haben es satt und haben uns dann dort mit einigen Aktivisten unterhalten und in den Austausch gegangen. Und das war recht spannend und ein guter Austausch und man hatte gar nicht mehr so viele Differenzen, würde ich mal so sagen. Teilweise konnte man auch schon ein bisschen, ich sag mal, Aufklärungsarbeit leisten in dem Sinne, was wir so als konventioneller Betrieb auf dem Feld eben machen und sich so ein bisschen erklären. Und das finde ich auch immer ganz gut, wenn man sich so ein bisschen offen präsentiert und dass so der Bezug auch zu dem Betrieb, von dem man kommt, hergestellt werden kann, um eben sich nachher nicht zu ärgern, wenn irgendwo gegen demonstriert wird und man sich dann vielleicht denkt, auch Mensch, schade, da hat das Hintergrundwissen gefehlt, das ist ja gar nicht so auf dem Betrieb. Und von daher erkläre ich mich da sehr gerne und bin da auch bereit dazu, dann eben Leute aufzunehmen auf dem Hof und die dann mitlaufen zu lassen und mich allen Fragen zu stellen, die dann so kommen, weil ich sage hinterher, jammern kann man immer, dass man was da gerne anders gehabt hätte in den Medien, aber sich selber einfach mal zeigen und nahbar machen, das trauen sich vielleicht wenige und finde ich ganz gut, dass diese Aktion dementsprechend das so macht und diese Möglichkeit gibt, dass man eben Leuten den Alltag mal so ein bisschen zeigt und die einen begleiten dürfen. Und von daher mache ich da gerne wieder mit und erkläre gerne weiterhin Leuten, was wir so eben in unserem Alltag so machen als Landwirte.
Ja, super. Das ist ja auch wirklich ganz, ganz wichtig. Und das ist ja auch so dieses Anliegen der Aktion, Austausch. Genau, jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr wissen. Lisa, du hast eben auch gerade gesagt, so Interesse an Ja, Landwirtschaft. Erzähl doch noch mal so ein bisschen von dir. Was, wer bist du? Was machst du? Und genau, mit welchen Themen beschäftigst du dich? Und hattest du auch eigentlich schon vorher irgendwie eine Verbindung zur Landwirtschaft? Oder waren das jetzt auch ganz neue Erfahrungen, die du bei Hof mit Zukunft gemacht hast?
Ja, genau. Also ein Thema, das mich sehr beschäftigt, ist tatsächlich der Klimawandel und auch Strategien, die wir als Gesellschaft brauchen, um ja gut damit umzugehen und zukunftsfähig praktisch zu sein. Und mich interessiert immer, dass da so viele Perspektiven mit im Spiel sind, also soziale, wirtschaftliche, kulturelle, aber auch ökologische Aspekte. Und ja, es ist da echt total lohnend, aus verschiedenen Perspektiven zu schauen, zu diskutieren, weil es sehr komplex ist. Und ich beschäftige mich auch beruflich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich komme aus dem Bildungsbereich und arbeite für die Auszeichnung Internationale Nachhaltigkeitsschule, Umweltschule in Europa. Das ist eine Auszeichnung für Schulen aller Schulformen im Bereich Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Und in dem Bereich gibt es ein Konzept, das sehr wichtig ist. Das heißt die Gestaltungskompetenzen und meint Fähigkeiten, die Menschen brauchen, um sich in wandelnden Zeiten, wie wir sie jetzt gerade haben und in Bedingungen, die nicht so abzusehen sind, da aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Und also einzelne dieser Kompetenzen sind zum Beispiel das Reflektieren von eigenen und anderen Leitbildern, Empathie für andere zeigen zu können und gemeinsam zu planen und zu handeln. Und mit der Aktion wollte ich einfach selber auch diese Kriterien leben, diese Kompetenzen und schauen, wie ich selbst auch mitgestalten kann. Und ich habe keine starke Verbindung zur Landwirtschaft. Was bei mir war eher ein ablehnendes Gefühl, wenn ich an industrielle Landwirtschaft gedacht habe, durch Berichterstattung in den Medien, zum Beispiel über die Folgen von Pestizideinsatz für Biodiversität, für die Gesundheit von Menschen oder auch Abhängigkeiten, die von riesigen Firmen geschaffen werden, wie Monsanto, oder auch über das Höfesterben habe ich beispielsweise gehört. Genau, und wie gesagt, ich bin keine Expertin im Bereich Landwirtschaft, sondern eher interessierte Laien, aber interessiere mich total für Alternativen, weswegen ich zum Beispiel Mitglied bei einer Solawi bin. Genau, und deswegen war es aber für mich besonders spannend, auch ja, einfach Manuelshof zu besuchen und vor Ort auch einfach mal in den Austausch zu kommen.
Und das, genau, das Leben sozusagen vor Ort auch kennenzulernen. Imke, du bist in der Agrarwende-Bewegung aktiv und jetzt auch im Kampagnenbüro von Wir haben es satt, die ja die Aktion Hof mit Zukunft durchgeführt haben. Genau, welche Themen sind dir denn wichtig? Womit beschäftigst du dich?
Ja, genau. Ich beschäftige mich schon länger so mit dem Thema, wie kann man generell ein zukunftsfähiges, nachhaltiges und auch gesundes Ernährungssystem gestalten. Und da habe ich mich lange mit dem Konzept der Ernährungssouveränität beschäftigt, wie man das auch weltweit sichern kann. Das heißt, wie können Menschen selbstbestimmt entscheiden, was für Lebensmittel sie konsumieren wollen und auch LandwirtInnen selbst entscheiden, wie sie anbauen wollen und was sie anbauen wollen. Und dass das eben nicht hauptsächlich von Märkten und Konzernen bestimmt wird. Und in dem Sinne habe ich mich auch viel mit dem Thema der Biodiversität beschäftigt und auch Biodiversität in der Landwirtschaft. Können verschiedene Kulturen weiter angebaut werden? Und da ist natürlich auch das Thema Klimaschutz sehr, sehr wichtig. Und genau über diese ganzen Themen habe ich mich dann zunehmend mehr mit der Landwirtschaft beschäftigt, aber auch eben viel aus so einer theoretischen Perspektive. Ich bin Sozial- und Politikwissenschaftlerin und deswegen war es jetzt super spannend, noch mehr Einblicke auch aus der Praxis zu bekommen.
Ja, danke. Und Manuel, dann wollen wir natürlich von dir auch nochmal hören. Wie sieht es denn bei euch auf dem Familienbetrieb aus? Genau, nimm uns doch mal mit. Ihr habt 260 Hektar, habe ich gehört, baut vorwiegend auch Kartoffeln, Zwiebeln, Zuckerrüben, Weizen, Roggen, also verschiedene Lebensmittel an. Und ja, nimm uns einmal mit. Wie sieht denn eure Arbeit aus und wie ist es auch aktuell, Landwirtschaft in Deutschland zu betreiben?
Ja, danke für die Frage. Immer wieder spannend. Also jedes Jahr ist ja anders als das vorherige und so eine richtige Planbarkeit fürs Jahr hat man nicht. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade unsere Getreideernte eigentlich am Laufen, aber durch immer wieder kommende Regenschauer, die wir jetzt gerade erleben, sind wir da so ein bisschen am Stagnieren und Pausieren. Wir haben heute Nacht auch bis um 2 gedroschen, bis dann der Regen eingesetzt hat, sodass man dann ja, ich sag mal, immer wieder so Tage hat, die anders laufen, als man sie plant. Wir kämpfen natürlich auch sehr mit den klimatischen Bedingungen. Die Jahre werden heißer, die Niederschläge kommen zu Zeitpunkten, so wie gerade schon genannt, wo wir sie eigentlich gerade nicht benötigen oder vielleicht mal eine Pause benötigen, um eben dann die Ernte einfahren zu können, weil auch die Qualitäten eben leiden können, wenn zu viel Niederschlag dann in ein reifes Getreide reingeht. Auch die Kartoffelernte bei uns sollte diese Woche eigentlich starten. Jetzt durch diesen Regen, den wir jetzt wieder außerplanmäßig hatten, geht das auch noch nicht los bei uns. Ja, zu der Zeit, wo wir den Regen gebraucht hätten, kam kein Regen. Wir haben zum Glück die Möglichkeit bei uns im Betrieb, dass wir eben Wasserrechte haben und unsere Kulturen beregnen dürfen in einem gewissen Umfeld und auch mit Einschränkungen. Also zum Beispiel, wenn es am Tage zu heiß ist, also über 28 Grad, darf die Beregnung nicht laufen. Oder auch wenn Windgeschwindigkeiten da sind, wo man dann schon sehen kann, der Wind treibt den Niederschlag von der Regenmaschine ganz woanders hin, dann macht natürlich auch gar keinen Sinn zu bewässern. Und auch dann laufen die Maschinen nicht, sodass man dann eigentlich dann überwiegend nur noch in der Nacht beregnet oder halt, wenn das Wetter passt. Ansonsten sind wir aber auch sehr am Schauen, wie wir eben Kulturen einsetzen können, um auch Wassermenge zu sparen, eben wie zum Beispiel den Raps oder den Roggen. Ja, das sind bei uns im Betrieb Kulturen, die wir nicht bewässern oder auch den Mais auch nicht. Klar ist es irgendwo dann so, dass man schaut und sich dann so ein bisschen ärgert, wenn das dann nicht klappt, weil eben keine Niederschläge von oben kamen, dass die Kulturen dann vertrocknen oder aber die gewünschten Qualitäten und Erträge nicht erzielen. Aber wir leben halt eben überwiegend von den Kartoffeln, Zwiebeln und Zuckerrüben, sodass wir dann eben das Wasser für diese Kulturen sparen und dann dort einsetzen. Auch so, was die Düngung angeht, haben wir Herausforderungen durch die roten Gebiete. Wir sind leider mit unserer Betriebsfläche sind wir komplett im roten Gebiet, also wir sind in der Düngung eingeschränkt und können die Pflanzen nicht optimal versorgen, wie sie es eigentlich benötigen, sodass wir auch dort uns schon selber die Ertragsdepressionen von Hause her heranzüchten, sage ich mal so. Aber auch da schauen wir zum Beispiel auch im Kartoffelbereich, dass wir Low-Input-Sorten einsetzen. Das sind eben Sorten, die weniger Stickstoff benötigen. Und auch sortenwahltechnisch gucken wir in allen Kulturen, dass wir auf Sorten gehen, die eben besser mit trockenen Stressphasen umgehen können und dann nicht in die Abreife gehen, sondern aber eben diese niederschlagsfreien Zeiten überbrücken und dann, wenn wieder Niederschlag kommt oder die Bewässerung von der Maschine, dass dann die Kultur weiter wächst. Also man hat einige Herausforderungen, auch was Pflanzenschutzmittel angeht, haben wir immer weniger Möglichkeiten und probieren daher jedes Jahr Sachen aus, um eben Pflanzenschutzmittel einzusparen, weil auch die Mittel, die wir haben, kosten natürlich Geld und man schaut, dass man möglichst wenig Maßnahmen fahren muss und baut dementsprechend Sorten an, die entweder Resistenzen mitbringen oder aber von der Gesundheit generell schon so sind, dass sie da weniger Einsatz gebrauchen. Und wir machen auch Projekte, in denen wir andere Reihenweiten probieren, um dann eine Hacke zu etablieren im Betrieb. Und ja, also wir probieren jedes Jahr aufs Neue Dinge aus, auch sortenwahltechnisch, um eben Wasser zu sparen, Pflanzenschutzmittel zu sparen und ja, Arbeitseinsätze zu sparen, weil jeder Arbeitsgang kostet Geld. Und von daher fand ich das spannend, dass ich die beiden da mal mitnehmen konnte und denen das auch mal zu zeigen, was wir so an Projekten machen. Ja, aber vielleicht können Sie darauf ja selber nochmal eingehen nachher.
Ja, auf jeden Fall. Genau, ich finde es jetzt auch schon mal echt spannend zu hören. Also das genau ist jetzt auch so eine Frage, wäre jetzt von mir auch noch gewesen. So, ne? Was sind eigentlich so gerade die größten Herausforderungen oder wie macht ihr auch den Hof zukunftsfähig? Jetzt habe ich schon rausgehört, also ihr guckt schon, dass ihr da verschiedene Sorten auch anbaut und genau auch ein bisschen auch auf Vielfalt im Anbau auch setzt und das vor allen Dingen ja auch schon das ja vom Klimawandel Veränderungen spürbar sind in der Landwirtschaft. Hast du irgendwie so ein, zwei Punkte, wo du sagst, so, das sind tatsächlich jetzt gerade die größten Herausforderungen, die ihr auf eurem Betrieb habt?
Ja, auf jeden Fall. Zum einen die Planbarkeit. Es ist ja mit jeder politischen Wechselsituation oder jeder Legislaturperiode kommen neue Vorgaben auf uns als Betrieb zu. Also man hat eigentlich immer so die 4 Jahre Planbarkeit, was das angeht, oder teilweise ist ja auch die Findungsphase in der Politik so, dass es noch kürzere Phasen gibt. Also man wünscht sich irgendwo mehr Sicherheit in dem, was man tut. Jeder hat irgendwo seine Ausbildung gemacht, die ja auch, ich sag mal so, staatlich vorgegebene Werte mit sich bringt. Und alles, was man gelernt hat, ist mittlerweile zum Teil schon über den Haufen geworfen und durch neue Auflagen und Regularien durchkreuzt oder komplett verändert worden. Ich bin selber noch nicht sehr lange aus der Schule raus. Ich habe 2022 meinen Meisterkurs abgeschlossen und habe selbst in diesen 3 Jahren einige Veränderungen erlebt im Betrieb. Und ich wünsche mir einfach mehr langfristige Sicht auf die Landwirtschaft und dementsprechend auch für mich mehr Sicherheit, was die Planung angeht. Also ja, wie gesagt, wir haben ja zum einen die klimatischen Bedingungen, die uns da Schwierigkeiten bereiten und parallel dann eben noch den bürokratischen Wahnsinn, der sich da auf uns Betriebe stürzt. Und zum Beispiel habe ich den beiden Mädels auch erklärt, wir haben für jeden Abnehmer von unseren Kartoffeln haben wir andere Formblätter, in die wir eintragen müssen, was wir auf der Fläche gemacht haben. Also sei es Pflanzenschutzmittelmaßnahmen oder aber auch Düngemaßnahmen. Jeder hat da so sein eigenes Formblatt, also es ist nicht so irgendwie so, dass es da alles einheitlich abläuft, sondern man füllt dann jede Tabelle für jeden Empfänger der Ware nochmal neu aus. Im Endeffekt steht das Gleiche drin, aber es sind andere Datenblätter und man ist wirklich sehr viel im Büro, macht Dokumentation, ist ja auch alles richtig und gut, aber ich hätte es halt gerne vereinfacht, meinetwegen in einer Maske, die dann für alle, ich sag mal, Kunden gilt und nicht das Ganze auch noch mehrfach. Ne? Also wir haben so schon genug Anträge zu stellen und Daten auszufüllen. Und wenn wir selbst solche Sachen dann noch mehrfach machen müssen, dann kommt man bald gar nicht mehr aus dem Büro heraus. Ich sitze mittlerweile 70% meiner Zeit sitze ich im Büro und habe kaum noch so die eigentliche Arbeit, die ich mal gelernt habe. Eben dieses Gefühl fürs Feld in der Erde, meine Hände bewegen und gucken, was ich so tue, das ist alles weniger geworden als sonst. Also klar mache ich meine Feldrundfahrten und schaue mir die Bestände an und beurteile und mache und tue, aber ich würde gerne wieder mehr Landwirt sein als, ich sag mal, Bürokaufmann.
Ja, das hört man tatsächlich ja von einigen Landwirtinnen. Also Bürokratie und auch die Anforderungen, die gestellt werden, sind hoch. Genau, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Herausforderungen, die wir irgendwie gemeinsam als Gesellschaft aber auch angehen müssen. Deswegen, genau, jetzt interessiert mich auf jeden Fall zu hören von Lisa und Imke. Wie waren denn jetzt diese 4 Tage? Was, ihr habt mitgearbeitet, habt bestimmt auch einiges von dem, was ja Manuel auch gerade schon beschrieben hat, miterlebt. Was waren so für euch besondere Erlebnisse, Erkenntnisse oder auch so ein Schlüsselerlebnis, was ihr irgendwie sagt, so, ach ja, das hat mich wirklich irgendwie oder beschäftigt mich auch immer noch? Imke, magst du einmal anfangen zu erzählen?
Ja, ich fange gerne an. Es waren auf jeden Fall 4 super spannende Tage. Ich glaube, ein zentrales Thema war das Thema Wasser, weil wir auf jeden Fall einen ganzen Tag mit der Bewässerung verbracht haben. Und da ist es mir schon nochmal anders bewusst geworden, ja, wie zeitaufwendig das eben auch ist für LandwirtInnen. Und es auch einfach zu sehen, wie die ganzen Felder der Umgebung die ganze Zeit eigentlich bewässert wurden. Und auf jeden Fall auch spannend, mal das selber zu machen und selber hinzufahren und an den Schläuchen zu arbeiten. Und was mir auch sehr im Kopf geblieben ist, war so dieses Zusammenspiel von ja, ZüchterInnen von Kartoffeln, wie neue Sorten gezüchtet werden und dann auch ausprobiert werden und wie das dann im Zusammenspiel mit den Landwirtinnen ist, wie Manuel das ja dann auch macht, die neues Saatgut vermehrt. Und dann quasi das, was sie dann wieder anbauen, aber auch wieder zum Einzelhandel kommt und wie diese ganzen Bereiche zusammenspielen. Das war für mich irgendwie nochmal neu, das so zu verstehen.
Ja, danke. Lisa, was war so bei dir so ein Schlüsselerlebnis oder überhaupt Erlebnisse, von denen du uns berichten möchtest?
Ja, es war eine total intensive Zeit und spannende Zeit. Also wir waren teilweise von 7:30 bis 10 Uhr abends unterwegs und haben fast durchgehend diskutiert. Es war wirklich super spannend. Vielleicht zu dem Thema Wasser. Also es war wirklich sehr zentral, weil es auch seit Wochen nicht geregnet hatte und Manuel erzählt hat, dass sie regelmäßig bewässern mussten und auch selbst am Wochenende natürlich bewässert werden musste. Und mir auch klar geworden ist, ja, es ist halt kein 9-to-5-Job, sondern genau, man kann auch nicht mal eben verreisen als Landwirt. Man muss das alles sehr gut planen und hat einfach eine sehr große Verantwortung. Was ich aber auch sehr spannend fand, dass der Hof von Manuel an der Grenze zu Sachsen-Anhalt liegt und er uns erzählt hat, dass es dort auch Landwirte gibt, die im Kollektiv zusammenarbeiten und die Arbeit etwas anders organisieren. So, und das war für mich irgendwie spannend, einfach zu sehen, ah, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch wie Landwirtschaft organisiert werden kann. Und ich hatte mir das auch immer mehr so vorgestellt, wie es bei Manuel läuft, glaube ich. Und was ich auch super spannend fand, das hat Manuel ja auch schon erzählt, dass sie ein total innovativer Hof sind. Und ich fand es schön zu sehen, dass neue Methoden ausprobiert werden. Und auch biologische Verfahren und konventionelle genutzt werden und er da eine Offenheit hat, irgendwie das Beste aus beiden Welten auch zu nutzen und auszuprobieren. Das war sehr inspirierend.
Ja, spannend. Also wir erleben ja auch, also es wird ja viel diskutiert und die Position, wie Landwirtschaft gestaltet werden sollen oder soll, ist in der Debatte ja auch oftmals sehr konträr. Also genau, gab es bei euch Themen, die vielleicht auch schwierig waren, zu denen ihr sehr viel diskutiert habt, wo ihr vielleicht auseinanderlagt, aber vielleicht auch zusammengekommen seid. Mögt ihr da noch mal zu berichten? Vielleicht, Manuel, fängst du einmal an?
Ich fand, Lisa hat das schon ganz gut gesagt gerade. Also wir versuchen ja nicht irgendwie zu sagen, Bio ist schlecht oder konventionell ist das Allheilmittel. Also wir suchen ja wirklich da die goldene Mitte und wir kombinieren das Beste aus beiden, sage ich mal so. Für mich geht es im Betrieb nicht ganz ohne Pflanzenschutz, aber wir gucken halt, dass wir immer weniger einsetzen und auch gezielter einsetzen. Von daher war es natürlich auch irgendwie so ein Kernthema mit dem Pflanzenschutzmittel reduzieren. Aber das, ich meine, wir haben es gesagt, möchte das ja auch und wir selber ja auch. Also von daher gab es da eigentlich so diese Differenzen gar nicht so in dem Sinne bei uns in den Diskussionen, sondern im Gegenteil, ich konnte eher halt dann in der Praxis zeigen, was wir probieren und wie wir das schon teilweise einsetzen. Wir beizen zum Beispiel unsere Kartoffeln nicht mehr klassisch mit einem Fungizid, sondern wir haben da schon Biostimulantien, die wir einsetzen und gar kein Fungizid mehr in der Beize, also bei der Auspflanzung der Kartoffeln, sondern da kommen eben Mischungen aus Bakterien zum Einsatz, die zum einen dafür sorgen, dass wir eine super gute Wurzelentwicklung haben und dadurch auch wieder mehr Wurzelmasse, die eben Wasser aufnehmen kann und haben dadurch auch wieder Trockenstressphasen wieder besser überbrücken können. Wir sehen das nämlich ganz deutlich, weil wir es eben in Saatkartoffeln noch nicht so machen dürfen. Weil das ja eben keine klassische Pflanzenschutzmaßnahme ist in diesem Sinne, sondern das ist ja eben ein Biopräparat und braucht daher auch keine Pflanzenschutzzulassung, sondern das sind eben nur so Bakterien. Und das ist eben noch so ein Risiko, was nämlich eventuelle Pilzkrankheiten angeht, was ich natürlich in Saatkartoffeln gar nicht gebrauchen kann. Und deswegen sind wir da noch am Versuche fahren und bisher aber sehr zuversichtlich und erfolgreich damit auch, dass wir das in der Zukunft vielleicht ganz umstellen können auf eben diese Biostimulantien. weil es eben für uns einen Mehrwert hat. Also wir haben gleichmäßigere Kartoffeln, einen schnellen Feldaufgang, gute Wurzelentwicklung. Und das ist nur eine Sache von denen, die wir probieren. Auch in Zwiebeln haben wir dieses Jahr ein Projekt gefahren, haben eine Horstsaat probiert. Also da wurde Saatgut extra nach Frankreich geschickt. Also Zwiebelsaatgut ist ja super, super klein. Also ja, man kann sich bald vorstellen, wie so ein Sandkörnchen, etwas größer vielleicht. Das ist so ein Zwiebelsaatgut. Und das wurde in Frankreich zusammenpeliert, dass eine etwas größere Masse nachher hatte, wie so ein Maiskorn. Und dann hatten wir in einem, ich sage jetzt einfach mal ein Häkchen Maiskorn, eben 10 Zwiebelpflanzen, so war die Idee, dass wir das mit einer Maisdrille aussehen konnten, eben mit größerer Reihenweite dadurch, um die Kultur auch hacken zu können, um dort auch wieder eben Herbizide einzusparen. Hat auch soweit geklappt, nur diese Horstsaat hat nicht so ganz funktioniert. Und zwar hatten wir teilweise 2 bis 10 Zwiebeln in diesem Maiskorn. Noch dazu ist diese Pelierung abgegangen bei der Aussaat, sodass teilweise gar keine Zwiebeln aufgelaufen sind. Aber das sind eben so Projekte, die man fahren muss, um eben wieder Sachen neu zu erlernen. Und dieses Startup aus Frankreich hat schon gesagt, die passen das ganze Verfahren an und bemühen sich, dass nächstes Jahr wirklich überall 10 Zwiebeln in einer, ich sage es so wieder nochmal, in einem Maiskorn drin sind, sodass wir es nächstes Jahr wieder probieren werden, um eben dann später die Möglichkeit zu haben, eine Hacke zu kaufen, die in der Größe so ist, dass wir Zuckerrüben und auch Zwiebeln mit derselben Technik hacken können und vielleicht sogar den Mais, dass sich diese Anschaffungskosten dann auf mehrere Kulturen aufteilen und das Ganze dadurch für uns wieder spannender machen. Also ja, wie gesagt, wir probieren wirklich sehr vieles aus, wo wir irgendwo Maßnahmen einsparen können. Ich meine, klar kostet das wieder mehr Diesel, dann eben, wenn ich da mit dem Trecker durchfahren muss, aber ich kann eben wieder besser die Ziele erreichen und Pflanzenschutzmaßnahmen reduzieren und ja, ich finde das Ganze sehr spannend und wir probieren da wirklich sehr vieles aus.
Ja, sehr spannend zu hören. Also, dass ihr da auf jeden Fall so am Ausprobieren seid. Und Imke, da würde ich dich gerne nochmal fragen, weil genau, Manuel hatte es auch angesprochen. Das ist ja auch eine ja, Forderung auch von, wir haben es satt, Pestizideinsatz zu reduzieren. Wie hast du das auf dem Hof erlebt, in der Praxis sozusagen?
Ja, ich fand den Austausch da sehr spannend, weil, genau, erstmal überhaupt diese ganzen Methoden und Ideen, die Manuel ausprobiert, kennenzulernen, weil das auch viel neu für mich war. Ich glaube, unsere größte Kontroverse war dann das Thema Glyphosat, weil die Position von Wir haben es satt, da ist, Glyphosat zu verbieten. Und da haben wir auch länger drüber gesprochen. Und da war es für mich auf jeden Fall spannend, nochmal seine Perspektive auch darauf zu hören, obwohl ich immer noch für ein Glyphosatverbot bin.
Okay, da müssen wir, glaube ich, dann einmal noch mal ganz kurz einsteigen. Genau, also Glyphosat-Verbot, also ja, ist ja wird ja immer wieder gefordert. Es wird aber weiterhin noch jetzt ist zugelassen. Es steht aber auch im Verdacht, auch krebserregend zu sein. Vielleicht einmal ganz kurz, Manuel, wie ist denn da deine Perspektive drauf? Warum braucht man noch Glyphosat?
Also wir als Betrieb zum Beispiel probieren ja eben, weil wir diese trockenen Bedingungen haben, den Boden weniger anzufassen. Das heißt, wir wollen weniger mechanische Bodenbearbeitung machen zwischen den Kulturen und dann lieber direkt in den Stoppel nach der Ernte vom Getreide als Beispiel die nächste Kultur gleich wieder ausbringen, dass der Boden eigentlich das ganze Jahr über bedeckt ist von einer Kultur, um eben Auswaschungen und aber auch Verdunstungen stark zu reduzieren. Bei Direktsaat ist es aber uns tatsächlich wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, den Bestand sauber und Gesundheit aufwachsen zu lassen. Und da geht es dann eben nicht immer ohne eine Glyphosatmaßnahme. Und klar wollen wir Pflanzenschutzmittel reduzieren, aber ja, uns fehlt da irgendwo noch eine Alternative zu diesem Totalherbizid, wie ich es jetzt einfach mal so nenne, wie es ja auch ist, um eben den Pflanzen bestmögliche Wachstum zu ermöglichen. Also wenn wir in den Stoppel direkt rein sehen, haben wir ja noch diese Reihen, wo das Getreide vorher stand und schützen den Boden dadurch ja auch vor Erosion durch Wind und Wasser. Und Wir müssen aber eben zum Beispiel, wenn wir in der Zwischenfrucht direkt reindrehen, unsere Zuckerrüben, dann, und die ist nicht abgereift über den Winter, was eigentlich das Ziel ist. Also wir bauen die möglichst früh an, dass die nach Möglichkeit schon abgereift aus dem Winter kommt. Das heißt, dass die Pflanze von selber abstirbt und wir dann direkt in die Zwischenfrucht dann aussehen können. Wenn das aber nicht klappt, weil wir eben keinen richtigen Winter mehr haben, dann müssen wir diese Zwischenfrucht eben abtöten, um keine mechanische, ich sag's mal, Vernichtung dieser Zwischenfrucht machen zu müssen, weil dann der Boden wieder, ich sag's mal, schwarz und brach da liegt. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass der Boden möglichst das ganze Jahr über im Bestand steht. Und daher brauchen wir leider, wenn eben der Winter nicht erfolgt ist oder die Kultur nicht abgestorben ist, dann müssen wir eben einmal diese Zwischenfrucht abspritzen, damit wir nicht nachher in der Kultur, wie zum Beispiel in der Zuckerrübe oder Kartoffeln, viele Herbizidmaßnahmen fahren müssen, um den Bestand sauber zu halten. Versteht ihr, wie ich das meine?
Also das ist natürlich wirklich Einsicht in die Praxis. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich dann noch mehr Austauschbedarf. Und da, ich würde mir hoffen, dann auch noch mal weitere, wahrscheinlich das, was du auch meinst, weitere Forschung und dass man dann doch wegkommt von ganz giftigen Mitteln. Imke, deine Meinung, genau, du bist ja auch bei der Meinung geblieben, also Glyphosat verbieten. Gab es denn irgendwas, wo du sagst, da habe ich jetzt schon so ein bisschen oder hat sich auch bei mir in der Einstellung was verändert? Oder auch konkret, was nimmst du denn mit aus diesen 4 Tagen auf dem Hof von Manuel, auch für deine weitere Arbeit ja auch als Aktivistin bei Wir haben es satt?
Ja, also gerade bei dem Thema hat es mir schon viel geholfen, nochmal so die konkreten, den konkreten Blick darauf zu sehen und auch was das bedeutet, das dann nicht mehr einzusetzen und auch was das brauchen würde, um das zu verändern. Und das hat mir schon nochmal ein bisschen weg auch von diesem ganz Schwarz-Weiß-Denken vielleicht geholfen, auch wenn ich immer noch auf jeden Fall finde, dass wir da weg von kommen müssen in irgendeiner Form. Und allgemein hat mir der Austausch in vielen Bereichen auch gezeigt, dass es auch unbedingt politische Lösungen braucht, um Landwirtinnen zu unterstützen und dass wir da noch viel mehr dran arbeiten müssen und auch zu sehen, dass es diese ja, große Wucht an verschiedenen Regelungen und wie undurchsichtig das teilweise alles ist, gibt. Dass da sehr viel gemacht werden muss. Und das ist ja auch was, wo auch wir haben es satt für kämpft. Das hat es mir nochmal sehr deutlich gezeigt.
Auf Politik möchte ich auch gleich nochmal kurz zu sprechen kommen, aber vorher möchte ich gerne auch nochmal von dir hören, Lisa. Was nimmst du denn aus dieser Aktion mit? Gibt es bei dir auch so eine Art nochmal Veränderung zwischen Vorhof mit Zukunft und danach?
Auf jeden Fall. Also für mich war es total spannend, wirklich mal Einblicke direkt zu bekommen in das Leben als Landwirtin, jetzt am Beispiel von Manuels Hof. Und ich habe schon das Gefühl, dass dieser abstrakte Begriff von konventioneller Landwirtschaft, den ich vorher irgendwie so hatte, dass der sich auf jeden Fall sehr geändert hat und ich das differenzierter sehe und jetzt eher Landwirte sehe, die dahinter stellen, die auch sehr individuell sind und ihr Bestmögliches tun, um den Hof zu führen. Und mir ist auch nochmal klar geworden, dass da ein enormer wirtschaftlicher Druck ist. Und meine eher romantische Vorstellung oder wie ich mir eigentlich eine ideale Landwirtschaft wünsche, wo die Landwirte die Hauptaufgabe haben, Menschen mit gesunden Produkten zu ernähren, dass da einfach doch so große Abhängigkeiten sind, ästhetische Anforderungen an Produkte, bestimmte Größen, dann Abhängigkeiten von Seiten der Märkte, bürokratische Hürden, zum Beispiel wenn man probiert, in die Direktvermarktung zu gehen. Genau, also für mich ist ja irgendwie jetzt sehr viel konkreter geworden. Ich habe viel mehr in Bezug dazu. Und ja,
Ja,
und auf
ich kann mir
jeden
das
Fall auch
also
sehr viel
gerade.
mehr Fragen, als ich vorher hatte. Und glaube, das ist auch immer ein gutes Zeichen.
Ja, und was du sagtest, so dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ich glaube, also gerade auch durch das, was Manuel jetzt auch nochmal auch jetzt erzählt hat, wird das wirklich sehr, sehr deutlich. Manuel, bist du denn zufrieden aus diesen Tagen herausgegangen? Hattest du auch ja einen guten Austausch und konntest du auch das zeigen, was du auch zeigen wolltest? Und was hast du auch oder was nimmst du auch mit von deinen Erlebnissen mit Lisa und Imke?
Ich nehme vor allem daraus mit, dass die 4 Tage zu kurz waren. Also wir haben nicht geschafft, alles zu gucken, was ich gerne hätte zeigen wollen. Eben dadurch, dass wir auch einen Tag nicht viel in der Beratung verbracht haben. Das war so ein Tag, der uns dann irgendwo auch wieder gefehlt hat, um noch mehr Sachen sich anzugucken. Aber ich denke mal, auch innerhalb einer Woche würde man nicht alles zeigen können. Also ich weiß gar nicht, was für einen Zeitraum man für sowas eigentlich ansetzen müsste, um mal wirklich so richtig eintauchen zu können in das Thema Landwirtschaft. Ich würde noch ganz kurz einmal noch einen Rückschwenk machen wollen zu dem Thema Glyphosat. Also mir geht es da wirklich darum, dass wir die Umwelt auch schonen und eben, wenn wir kein Glyphosat mehr haben, dann müssen wir einfach mehr den Boden anfassen, also öfter pflügen oder andere Herbizide nutzen. Das ist ökologisch eher problematisch, also mehr Fahrten, mehr Energiekosten, mehr Schadstoffe, indem wir CO2-Ausstoß dadurch haben und wir schaden dem Boden einfach mehr, als wenn wir eben mit Glyphosat fahren. Ich meine, viele glauben ja, wir Landwirte duschen die Felder mit Glyphosat, aber in Wahrheit wird es ja wirklich gezielt und in sehr kleinen Mengen eingesetzt und auch nur da, wo nötig und nach Möglichkeit gar nicht. Also wir gucken ja auch wirklich, dass wir das wenig einsetzen und gezielt einsetzen und es kommt ja auch nicht auf die Ernte, die dann nachher auf dem Teller landet, sondern es ist ja wirklich dann Vorernteanwendung oder Vorfruchtanwendung, sage ich mal so, die ja auch streng geregelt sind. Ja, und mir geht es jetzt darum, nicht das da ein Mittel zu verteidigen, sondern wirklich um die Arbeitsweise, die in meinen Augen halt auch einfach nachhaltig, wirtschaftlich und klimafreundlich ist. Das würde ich gerne als letzten Punkt dazu nochmal gesagt haben.
Ja, danke nochmal für diese Erläuterung und wir nehmen das auf jeden Fall mit. Also wir sind ja hier auch für den Dialog und für den Austausch, deswegen machen wir ja auch diese Sendung. Und genau, jetzt möchte ich gerne nochmal zur Politik kommen. Jetzt gibt es ja auch gerade wieder erste Vorschläge für oder die gemeinsame Agrarpolitik der EU, die ja vor allen Dingen wichtig ist, auch für alle Landwirtinnen in Deutschland, steht jetzt auch wieder vor der nächsten Förderrunde. Manuel, jetzt nochmal eine Frage auch an dich. Was sind denn deine Wünsche an die Politik und an diese GAP, wie sie heißt?
Also tatsächlich finde ich es so ein bisschen beschämend, dass wir also auf diese Agrarförderung angewiesen sind. Das geht ja eigentlich sehr weit zurück in der Zeit, dass das mal eingeführt wurde, um eben in Deutschland erschwingliche Lebensmittelpreise zu haben. Und das sollte so ein bisschen das Einkommen der Landwirte sichern. Und dadurch wurde ja mal diese Förderung eingeführt. Und ich würde mir tatsächlich eher wünschen, dass wir faire und vernünftige Preise für unsere Waren bekommen und diese Förderung einfach gar nicht mehr brauchen. Also wir haben sowieso alle dieselben Vorgaben, wie wir eben zu wirtschaften haben und da wird sich ja auch dran gehalten und ich fände es dann schöner, wenn wir einfach faire Preise bekämen und das gar nicht benötigen. Also wir probieren so viele Sachen aus und sind innovativ und ich meine, ich wüsste jetzt keinen anderen Beruf, in dem es so viel Fortschritt und Wandel gab in den letzten Jahren wie in der Landwirtschaft. Von daher würde ich mir da einfach viel mehr Vertrauen wünschen von der Politik und auch mehr Verständnis aus der Bevölkerung, was wir eben alles so tun und leisten. Und auch dieses Geschäft, dass so viel Ware aus dem Ausland kommt, das sehe ich auch eher als Manko, weil wir haben zum Beispiel früher Kartoffeln, die sind schon fertig in der Erde und wir werden sie nicht los, weil noch so viel Ware aus dem Ausland in den Läden und in den Regalen steht. Und ich finde, davon müssen wir weg. Wir können das ganze Jahr über Deutschland aus eigenen Kartoffeln sättigen. Wir haben die Möglichkeiten durch Lagerungen, durch frühe Anbauverfahren, durch eine gute Ernte und kriegen jedes Jahr so viel Ware aus dem Ausland in den deutschen Markt, die unter ganz anderen Bedingungen erstellt wurde und das sehe ich eher als Riesenrisiko und das muss irgendwie politisch mal ein bisschen eingedämmt werden. Da sehe ich eher dann Chancen für unsere deutsche Landwirtschaft, dass wir uns da dadurch stabilisieren können und dass es uns dadurch besser geht. Und Nochmal zurück, ich möchte eigentlich keine Förderung beantragen. Ich brauche sie aber, um irgendwie besser von dem leben zu können, was wir eben tun. Das finde ich traurig. Das ist für mich so ein bisschen das Gefühl, als würde ich Hartz IV beantragen als Landwirt. Und das, ja, wie gesagt, ich würde mir eher wünschen, dass wir gute Preise haben, dass wir alle irgendwo davon noch besser leben können, von dem, was wir tun, weil wir arbeiten alle hart und viel. Sei es konventionelle Landwirtschaft, sei es ökologische Landwirtschaft, da nehme ich keinen von außen, die großen oder die kleinen Betriebe. Jeder möchte irgendwie von dem, was er tut, leben können. Und wir haben da ja auch unsere Leidenschaft und Passion dafür und leben eben die Landwirtschaft und wir leben mit und von der Natur und möchten aber von dem, was wir da erwirtschaften, auch vernünftig leben können, weil dafür stecken wir sehr viel Zeit und Ressourcen in dieser Arbeit. Und ich würde mich einfach freuen, wenn da mehr Wertschätzung stattfindet. Und klar ist es auch schön, dass wir günstige Lebensmittelpreise haben. Dadurch haben wir ja auch in der Bevölkerung die Möglichkeit, dass eben sich Urlaube oder andere Sachen geleistet werden können. Auch richtig. Aber irgendwo ja, muss da wieder ein guter Konsens gefunden werden, dass das für alle fair ist. Oder man muss eben, weil die Agrarförderung wird ja auch jedes Jahr geringer, der um die Hälfte schon runter in der was Flächenprämie, die wir da bekommen, im Vergleich zur Vergangenheit. Und ich sehe es auch als großes Risiko, was da jetzt mit der Ukraine passiert. Wenn die nämlich auch jetzt in die EU als Beispiel aufgenommen wird, dann werden die natürlich auch von der Flächenprämie mit zehren, gehe ich von aus. Und dadurch werden wir dann in Deutschland, dann gehe ich fest davon aus, noch geringere Flächenprämien haben, sodass sich die Agrarförderung eigentlich bald gar nicht mehr lohnt zu beantragen. Das ist so schon sehr gering geworden, was wir da bekommen. Und ich finde, wir sollten einfach sehen, dass wir den Markt mit heimischer und regionaler Ware decken und sättigen, weil die Ware haben wir hier. Wir brauchen eigentlich keinen Import von, als Beispiel nochmal zu den Kartoffeln. Wir haben das ganze Jahr über heimische Ware. Und ich finde es dann schade, wenn da von weit weg Ware reinkommt und nachher die Ware, die hier aus dem letzten Jahr dann doch teilweise überbleibt, dass die dann in Biogasanlagen entsorgt werden muss, weil eben schon der Markt mit ausländischer Ware wieder gedeckt wird und der Bedarf gar nicht mehr da ist. Da muss sehr viel Umdenken noch stattfinden und ich hoffe, dass wir dort mit der neuen Politik hoffentlich da einen neuen und besseren Weg finden können, sodass wir irgendwo auch wieder Stabilität und Sicherheit in das betriebliche Denken und Tun reinbekommen.
Danke dir. Also das, ja, ich denke, das waren nochmal wichtige Punkte. Also faire Preise, Stärkung von lokalen Märkten. Ganz am Anfang, Imke hatte auch das, den Begriff Ernährungssouveränität genannt. Also dass wir da auch wieder mehr und mehr hinkommen. Und ja, danke dir dafür, Manuel. Nochmal jetzt auch meine Frage an Lisa. Also zuerst Lisa und dann gerne Imke. Was sind denn eure Wünsche für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und Ernährung?
Ich würde mir ein Ernährungssystem wünschen, das dazu da ist, Menschen zu versorgen und nicht um Profite zu generieren. Landwirtschaft im Einklang mit der Natur und auch mit den nachfolgenden Generationen. Welcher Gründe, warum Pestizide im Abstand von Fließgewässern geschützt werden. Und genau, ich denke, wir sollten da einfach auch langfristig denken, welche Auswirkungen das haben kann. Und ja, ein Punkt vielleicht auch ein niedrigschwelligerer Einstieg in die Landwirtschaft und bessere Arbeitsbedingungen und vor allem auch mehr Wertschätzung für die Erzeugerinnen.
Ich wünsche mir, dass auch kleine und mittlere Betriebe weiter gut Landwirtschaft betreiben können. Und da ist natürlich sehr wichtig, dass es faire Preise gibt und genug Wertschätzung für Lebensmittel. Und ich stimme sehr damit überein, was Lisa eben auch meinte, dass eben wir ein Ernährungssystem brauchen, was Menschen versorgen will oder soll und nicht um Profite zu generieren. Da ist es, glaube ich, auch sehr wichtig. Ja, dass die Politik eingreift, dass sowas wie Bodenspekulation und auch Spekulation mit Lebensmitteln eingeschränkt wird, dass es dazu nicht mehr kommt.
Was möchtet ihr noch uns oder auch allen, die das hören und anderen mitgeben? Was können auch andere aus dieser Aktion oder aus diesem Format lernen? Imke, fang du doch einfach an, dann Lisa und dann Manuel.
Ich finde, es ist generell eine ganz tolle Form, mit unterschiedlichen Personen in Kontakt zu kommen, und eben speziell die Landwirtschaft kennenzulernen, und direkte Dialoge zu führen, und auch in ganz unterschiedlichen Settings, weil wir wirklich 4 Tage zusammen verbracht haben und dann steht man mal auf dem Acker zusammen und mal isst man abends zusammen und mal fährt man zusammen Trecker. Und das hat auch einfach sehr viel Spaß gemacht.
Ja, also ich kann Imke nur zustimmen. Ich würde jedem empfehlen, die Gelegenheit zu nutzen, und selbst auf einen Hof zu fahren. Es ist auch eine super Gelegenheit, um einen direkteren Bezug wieder zu Lebensmitteln zu bekommen.
Ich kann nur jedem den Tipp geben, der Interesse an Landwirtschaft hat oder Fragen hat, direkt an die Betriebe zu wenden, und nicht immer alles aus den Medien zu glauben, weil vieles wird natürlich schnell breitgetreten, was negative Presse betrifft. Und ich würde mir einfach wünschen, dass, wenn Fragen sind, wenn Differenzen sind, einfach direkt auf die Landwirte zugehen oder eben für Hof mit Zukunft die Tore aufzumachen und Leute mitzunehmen im Alltag, einfach sich nahbar zu machen. Und ich meine, ohne Bezug kann man, ja, ich sag mal, dieses Umdenken oder dieses Verständnis für die Arbeit, die wir tun und warum wir sie so machen, wie wir sie eben machen, gar nicht erzeugen, so dass ich sagen muss und wirklich auch mich dafür auch ganz klar bereit machen würde. Falls jetzt Betriebe zuhören, macht mit, öffnet euch. Nehmt Leute auf, es ist nicht schlimm, klar steht da irgendwo drauf, es sind Aktivisten, aber das ist einfach, wie ich das jetzt gelernt habe, Leute sich für etwas aktiv einsetzen. Also es ist kein aggressiver Mob, der auf den Hof kommt, sondern wir haben wirklich einen tollen Austausch gehabt, eine tolle Zeit, viele Fragen geklärt und sind im guten Austausch gewesen, haben viele Gemeinsamkeiten gefunden und Dinge diskutiert. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ihr beiden habt wirklich toll mitgearbeitet. Wir sind ja auch an dem Regnungstag, wie ich jetzt auch mal nenne, sind wir von jeder Maschine zur nächsten sind wir schneller geworden, weil ihr auch wusstet, was wir machen müssen. Und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich werde nächstes Jahr auch wieder Leute aufnehmen, wenn ich dann daran teilnehmen darf und wieder Leute zugeteilt bekomme. Und ich würde mir eher noch wünschen, dass es noch länger geht, diese Aktion. Und dass noch mehr Tage die Leute einen begleiten. Klar, es ist irgendwo auch ein bisschen fordernd, weil man auch gucken muss, wie passen alle zum Beispiel auf einen Trecker drauf. Wir sind jetzt zu dritt Trecker gefahren. Ihr wolltet lieber bei mir mitfahren, als mit dem Auto hinterher zu fahren. Von daher haben wir uns ja wieder drauf gequetscht. Aber es hat wirklich Spaß gemacht und ich mache es jederzeit gerne wieder und kann nur dazu ermutigen, nehmt daran teil oder auch als Aktivisten oder als wer auch immer so alles zuhört, sprecht die Landwirte an. Es ist keiner da, der sagt, er verschränkt sich komplett. Ich würde wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Betriebe bereit dafür sind, in den Diskurs zu gehen und sich gerne erklären möchten. Und ja, sprecht die Landwirte an, wir beißen nicht.
Sehr schön. Also die Aktion wird es nächstes Jahr auch wieder geben. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, Manuel, wenn du auch wieder dabei bist, und wünsche euch auf jeden Fall auch alles Gute, auch für dich, Lisa, für dich, Imke, und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute mit euch. Das war's heute wieder bei Iswas, dem Podcast der Agrarkoordination. Wir hoffen, ihr konntet spannende Einblicke mitnehmen in einem Dialog, der Mut macht. Denn eines ist klar, wenn Aktivistinnen und Landwirtinnen einander zuhören, entstehen nicht nur Verständnis und Respekt, sondern auch neue Ideen für ein gerechtes und nachhaltiges Ernährungssystem. Ein großes Dankeschön an Lisa, Imke und Manuel für ihre Offenheit und den Einblick in ihre Erfahrungen bei Hof mit Zukunft. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne, abonniert den Podcast und schreibt uns eure Kommentare an podcast@agrarkoordination.de. Mehr Infos zu unserer Arbeit, zur Aktion Hof mit Zukunft und wie auch ihr euch engagieren könnt, findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bin Mireille, sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wenn wir wieder fragen, ist was.